Herzlich willkommen, schön, dass ihr gekommen seid heute Abend an diesem besonderen Tag. Heute ist ja ein Feiertag, der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit. Und es ist ein Tag, an dem wir an viele verschiedene Dinge denken, an Dankbarkeit, auch an unsere Geschichte in diesem Land, da wo Grenzen überwunden wurden, wo Menschen zusammengefunden haben, wo Neues entstanden ist. Viele Christen haben sich heute an verschiedenen Stellen im Land getroffen, um miteinander zu beten, auch für unser Land, für unsere Regierung, für Politiker in unserem Land. Heute in Marburg oder an vielen anderen Stellen war auch der Tag der offenen Moschee, Tag der Begegnung mit unseren muslimischen Nachbarn. Ich weiß nicht, wer von euch das hier genutzt hat. In Marburg gab es die Gelegenheit auch. Wir haben uns entschieden, heute Abend nicht alle diese Themen aufzugreifen, das würde ein sehr bunter Abend, sondern in unserer Predigtreihe über das Vaterunser, das Einmaleins des Betens, über die Bitte zu sprechen, unser tägliches Brot gib uns heute. Eine sehr bodenständige Bitte aus dem Vaterunser. Und wir wollen mit dieser Reihe ja fragen, wie können wir eigentlich richtig beten? Für was darf man eigentlich beten? Wofür sollte man beten? Und mit welcher inneren Haltung macht Gebet eigentlich Sinn? Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von den zwei Mönchen, die relativ neu im Orden waren und sich unterhalten haben, ob es wohl erlaubt sei, beim Beten auch zu rauchen. Und sie waren sich nicht so ganz einig und wollten das gerne mit ihrem Abt klären. Und deswegen haben sie beide einen Termin ausgemacht mit dem Abt und haben ihn also befragt, und hinterher haben sie sich wieder getroffen und sagt der eine zum anderen: Und, hat es dir erlaubt? Nee, leider nicht. Und dir? Ja klar, mir hat das erlaubt. Echt? Wie hast du das denn gemacht? Ja, ich habe nicht gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf, sondern ob ich beim Rauchen auch beten darf. Naja, man muss nur richtig fragen. Also es kommt natürlich auf die richtige Haltung an. Und bisher in den letzten Wochen haben wir das soweit schon mal gelernt über die richtige Haltung. Es macht Sinn, beim Beten anzufangen mit einem Blick auf Gott. So oft beginnen unsere Gebete ja bei uns selbst, mit unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und dann gibt es auch sehr schnell Enttäuschungen, weil nicht alle unsere Wünsche und Bedürfnisse auch erfüllt werden. Und weil es nicht immer um uns geht. Aber Jesus sagt, wenn du betest, dann fang an mit dem Blick auf Gott. Betrachte zunächst mal sein Wesen, seinen Charakter. Frag nach seinen Wünschen, nach seinen Zielen. Gott ist der Vater im Himmel, der seine Kinder liebt. Gottes Name ist heilig, etwas ganz Besonderes. Es geht darum, dass seine Herrschaft in die Welt kommt, dass sein Wille geschieht. Das waren die Themen der letzten Wochen. Und wenn wir unsere Gebete mit dieser Haltung starten, dann sind sie erstmal auf dem richtigen Track, in die richtige Richtung. Dann haben wir eine richtige Grundeinstellung. Es geht um Gott, es geht um Gottes Ehre, es geht um seine Sache. Dann sind wir in die richtige Richtung unterwegs. Aber das soll eben auch nicht heißen, dass wir beim Beten ganz egal sind und dass es Gott ganz egal ist, was wir uns wünschen und was wir brauchen. Und deshalb kommt an dieser Stelle in dem Gebet, was Jesus seinen Jüngern lehrt, so eine Wende. Bis dahin stand immer das Du am Anfang der Sätze. Dein Reich, dein Wille, dein Name. Und jetzt plötzlich steht das Wir am Anfang. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und so weiter. Das Leitwort wechselt, jetzt geht es um uns, um das, was wir brauchen, was wir uns wünschen, was wir Gott sagen möchten. Und zwar wird es sehr konkret. Vielleicht war es manchen in den letzten Wochen ein bisschen zu heilig und zu himmlisch. Ja? Gottes Sache, natürlich, das ist sehr wichtig. Aber jetzt geht es um ganz was Konkretes. Wir haben deswegen hier vorne mal so einen Tisch gedeckt mit einem Stück Brot drauf. Ihr könnt das nicht alle sehen, aber vielleicht später noch, wenn die Kamera das hinkriegt. Und das soll heißen, heute wird es mal konkret. Nee, stimmt nicht. Die letzten Wochen war es auch konkret, aber heute geht es hier um sehr materielle Dinge, sagen wir es mal so. Manche Leute haben ja eine falsche Scheu, so ganz direkt für ihre eigenen Anliegen zu beten. Die denken, Gott ist doch so viel größer. Gott hat doch so viel Besseres zu tun, als sich um unsere ganz tagtäglichen, alltäglichen Bedürfnisse zu kümmern. Ich bin früher, als ich noch etwas jünger war, öfter mal bei fremden Leuten im Auto mitgefahren. also als ich alt genug dafür war, wenn man zu jung ist, soll man das auch nicht machen. Damals nannte man das per Anhalter fahren oder wenn man ganz cool war, Trampen. Ja, das waren die 80s so. Und da stellt man sich an den Straßenrand, normalerweise hielt so die Hand raus. Ich habe das ein bisschen, die Edelversion gemacht. Ich dachte, da rumstehen ist ein bisschen doof. Ich bin immer auf die Parkplätze und Tankstellen gegangen, habe mich vorher ordentlich angezogen, wenn es geht, mit Sakko und Schlips und so und statt Rucksack so ein Käfferchen oder so. Und dann bin ich also immer zu den ganz schnellen und schicken Autos hin, wo so die Geschäftsleute drin waren und habe die angesprochen, gefragt, wo sie hinfahren. Und wenn sie weit genug fuhren, dann bin ich mitgefahren. Damit kam man dann meistens schneller voran als mit den Käfern und Enten, die zwar sehr freundlich waren, aber dann auch nicht so schnell vorankamen. Naja, es ergaben sich jedenfalls immer sehr gute Gespräche. Vor allen Dingen, wenn die Leute mitkriegten, dass ich Theologie studiere und mal Pfarrer werden will. Und ich erinnere mich immer noch gut an ein Gespräch auf der A5 Richtung Süden. Da war so ein Geschäftsmann, der hat mir das mit dem Beten erklärt. Der sagte zu mir, ja, ich bin ja selbst Manager in einem großen Konzern und da weiß ich, dass man sich als Chef nicht um jede Kleinigkeit selbst kümmern kann. Ja? Und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Chef da oben anders ist. Als Chef muss man so die großen Linien im Blick haben. Muss sich um die wichtigen Entscheidungen, die wichtigen Sachen und die Grundentscheidungen kümmern. Für alles andere hat man seine Abteilungsleiter und seine Angestellten. Ja? Und deswegen kann man auch den Chef da oben im Himmel nur wegen der ganz wirklich entscheidend wichtigen Dinge bitten. Also den Weltfrieden, die Klimakatastrophe, den Hunger in der Welt, vielleicht noch, wenn jemand schwer krank ist. Aber bitte nicht für kleinere Dinge. Für die Kleinigkeiten, da hat Gott seine Angestellten und vor allen Dingen auch seine Abteilungsleiter. Und dieser Mensch sagte dann, ich bin katholisch, bei uns sind das die Heiligen. Da gibt es für jeden Bereich des Lebens jemanden, an den man sich wenden kann, der kennt sich da aus und der kümmert sich darum. Da muss man den Chef selbst nicht belästigen. Und in der Tat, zur Zeit Jesu war das auch eine sehr verbreitete Vorstellung bei Menschen. Vor allen Dingen in der griechisch-römischen Welt, dass man so für jeden Bereich des Lebens einen Gott hatte, der dafür zuständig war, an den konnte man sich wenden, der kannte sich da aus und da konnte man dann nachfragen. Und deswegen ist es gut zu hören, was Jesus hier sagt. Du kannst dich als Gottes Kind direkt an deinen Vater wenden, mit allem, was dich bewegt und sei es noch so klein. Auch mit solchen banalen Dingen wie einem Stück Brot. Nichts ist für Gott zu klein, nichts ist für Gott zu unwichtig. Er will wissen, was du brauchst und wonach du dich sehnst. Ganz egal, ob du selbst es für wichtig und würdig genug hältst, um es Gott zu sagen. Und das Brot ist ja eine sehr kurze Bitte. Das Brot steht hier, glaube ich, für viele andere Kleinigkeiten und Bedürfnisse des täglichen Lebens. Martin Luther hat ja in seinem kleinen Katechismus das ganze Vaterunser ausgelegt, Stück für Stück. Und er schreibt zu dieser Bitte, was heißt denn tägliches Brot? Er sagt die Antwort, alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gutes Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht und Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Eine ganze Menge, um die man da bitten darf mit diesem kleinen Wort Brot. Und deswegen sehe ich diese Bitte zunächst mal als Ermutigung, unsere Scheu beim Beten zu überwinden. Die Scheu, ob Gott nicht viel Besseres zu tun hat. Die Scheu, ob ich nicht zu egoistisch bin. Die Scheu, ob ich nicht zu unwichtig bin. Die Scheu, dass es doch viele andere Menschen gibt, die es viel nötiger haben als ich. Manchmal, gerade in unserer Zeit, wo wir natürlich auch etwas kritischer auf unser ganzes Konsumverhalten schauen, ist man bei dieser Bitte sehr schnell dabei, von sich wegzugucken und zu sagen, ja, die anderen haben es ja viel nötiger. Ich glaube, das ist ein guter Blick, dazu werde ich auch später noch was sagen. Aber das Erste, wozu Jesus dich ermutigt, ist, du darfst auch für deine täglichen Bedürfnisse beten. Weil Jesus sagt, du kannst so bitten wie ein Kind. Und das heißt, dieser Filter der Vernunft, darf ich das, kann ich das, ist es das wert, ist es verhältnismäßig, die Weisheit des reflektierten Weltbürgers, das ist nicht unbedingt das, was ein Kind ausmacht, wenn es bittet. Und ich glaube deswegen, dass Gott uns mit dieser Bitte, weil sie so konkret ist, wirklich erstmal auf den Boden der banalen Tatsachen holen möchte und uns Mut machen möchte. Ja, du darfst bitten, sogar für deine persönlichen Bedürfnisse und sogar, ich war verwundert, ist bei Luther zu finden. Ich kann den kleinen Katechismus nicht auswendig, obwohl ich Pfarrer bin, ich bekenne das. Zu finden, dass man sogar für das gute Wetter beten darf. Da sind sich ja auch viele Christen nicht drüber einig. Du musst nicht erstmal alles durch diesen Filter schicken, sondern du darfst bitten für das, was du heute zum Essen brauchst. Du darfst bitten für die Klausur oder für die Hausaufgabe, die jetzt auf deiner Seele lastet. Für die Beziehung, in der du gerade steckst oder die sich vielleicht anbahnt oder die du dir wünschst oder in der es gerade kriselt. Für Menschen, die krank sind, und zwar für die Schwerkranken und auch für die, wo man denkt, ach, das ist ja nicht so schlimm. Aber es geht ja auch immer darum, wie man selber es empfindet. Für Gott gibt es keine unwichtigen Anliegen. Und wenn dann dieser erste Schritt überwunden ist, dass man überhaupt mal sagt, ja, ich traue mich, diese Dinge zu Gott zu bringen, dann kann man ja genauer hinsehen und mal fragen, was steckt eigentlich in diesem kleinen Satz so alles drin? Es ist ja ein sehr, sehr kurzer Satz. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber ich glaube, wenn man genauer hinguckt, dann entdeckt man, dass noch mehr drin steckt als nur die Bitte um das, was ich gerade brauche. Und das wollen wir jetzt mal machen, in diese Bitte etwas tiefer einsteigen und gucken, was wir darin alles finden. Es ist nämlich viel mehr als nur die Bitte um unsere Bedürfnisbefriedigung. Ich habe gedacht, wir machen das bildlich wie beim echten Brot. Da muss man ja auch erstmal das aufschneiden und scheibchenweise rangehen, damit man es überhaupt verdauen kann. Deswegen habe ich ein Brot mitgebracht und ich werde jetzt mal scheibchenweise daran gehen. Also, was steckt alles drin in diesem Satz und was ist das für ein Gebet, was wir beten? Das erste Scheibchen ist das Gebet der Ehrlichkeit. Ich habe eben gerade schon darüber geredet, dass wir in diesem Gebet Gott ein wenig in unser Herz hineinschauen lassen. In dem Gebet bis dahin haben wir nach Gottes Herz gefragt, was ihn beschäftigt, was ihm wichtig ist. Und hoffentlich sind wir davon geprägt worden. Und hoffentlich ist es so, dass je öfter wir dieses Gebet beten, desto mehr wird das, was uns am Herzen liegt, auch das, was Gott am Herzen liegt. Aber jetzt kommt der Moment, wo wir unser Herz aufmachen und sagen, das ist das, was ich mir wünsche, Gott. Mit allem, was dort an Wünschen und Sehnsüchten in unserem Herzen drin steckt. Wenn wir das Wort Brot bei dem Gebet aussprechen, dann denken wir vielleicht nicht nur an Brot, sondern an viele andere Dinge, die bei uns oben aufliegen, die uns beschäftigen, die uns am Herzen sind. Am Herzen liegen, so heißt es, genau. Und deswegen heißt es an dieser Stelle des Gebets, auch ehrlich zu werden vor Gott. Und ihm wirklich das zu sagen, was dich beschäftigt. Und es heißt auch, dass du dich ein bisschen verwundbar machst vor Gott. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man beim Beten immer so versucht, die richtigen Dinge zu sagen. Die Dinge zu sagen, die Gott erwartet. Oder, wenn wir laut beten, die Dinge, die die Leute um uns herum erwarten. Das, was politisch korrekt ist. Das, was fromm klingt. Und dann ist es oft so, dass die Dinge, die mich eigentlich beschäftigen, die mir jetzt eigentlich wichtig wären, dass die so versteckt am Rande bleiben oder vielleicht gar nicht geäußert werden. Dass man die vielleicht lieber beim Kaffee bespricht mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Oder dass man da Rat und Hilfe sucht bei Facebook oder bei YouTube oder woanders, wo man seine Bedürfnisse anonym befriedigen kann. Und deswegen ist diese Bitte so wichtig, dass wir an dieser Stelle ehrlich werden vor Gott. Dass du Gott einen Blick in dein Herz erlaubst auf das, was dich wirklich umtreibt, was du dir wirklich wünschst. Und das ist erstmal ganz egal, ob das gut ist oder schlecht, ob das fromm ist oder ganz weltlich. Hauptsache, dass es ehrlich ist. Ein Gebet der Ehrlichkeit. Zweitens, ein Gebet des Vertrauens. Mit diesem Gebet sagst du Gott ja nicht nur, was dich bewegt, sondern du sagst ihm gleichzeitig, ich vertraue dir, Gott, dass du der Richtige bist, an den ich mich damit wenden muss. Und damit gehst du beim Beten einen großen Schritt nach vorne, nämlich den Schritt des Vertrauens. Du sagst zu Gott, ich glaube und vertraue, dass dieses Bedürfnis von mir in deinen Händen am besten aufgehoben ist. Und ich wende mich damit nicht an andere Götter, an andere Helfer, an vordergründige Patentlösungen, sondern ich vertraue mich dir an. Auch das erfordert Mut. Denn wir wissen ja, wenn wir beten, dass Gott nicht jedes Gebet genauso beantwortet, wie wir uns das wünschen. Er beantwortet auch nicht jedes Gebet so, dass er uns das gibt, worum wir ihn bitten. Manchmal beantwortet er Gebete auch so, dass er uns das gibt, was für uns gut ist. selbst wenn wir uns was anderes wünschen. Und manchmal beantwortet er Gebete sogar so, dass wir gar nicht verstehen, warum die Antwort so ausfällt. Aber indem wir diese Bitte bitten, drücken wir unser Vertrauen aus, dass wir sagen, wir glauben daran, dass was auch immer du antwortest und gibst Gott, dass es gut sein wird und dass unser Anliegen bei Gott in den richtigen Händen ist. Deswegen ist es nicht nur ein Gebet der Ehrlichkeit, sondern auch ein Gebet des Vertrauens. Das dritte, ein Gebet der Dankbarkeit. Dieses Gebet schaut nicht nur vertrauensvoll nach vorne, weil es von Gott erwartet, dass er helfen und sorgen wird, sondern es schaut auch in Dankbarkeit zurück auf die Erfahrung, dass Gott schon oft geholfen und uns schon oft versorgt hat. Es wächst aus der Erfahrung, dass Gott es ist, der uns bis hierher versorgt und begleitet hat. In der jüdischen Gebetstradition gibt es ein sehr oft gebetetes Gebet, das trägt den Namen Shehechianu, ist ein bisschen Zungenbrecher. Gepriesen seist du, Herr unser Gott, du König der Welt, der uns bis hierher gebracht hat und uns geleitet hat bis auf den heutigen Tag. Und ich glaube, das ist der Dank für das tägliche Brot, ist deswegen auch eine Erinnerung an all die Momente und Zeiten, wo wir Gottes Güte und Zuwendung erlebt haben. Aus dieser Erinnerung wächst die Dankbarkeit und aus dieser Dankbarkeit wächst dann das Vertrauen, dass Gott auch heute für mich sorgen wird und auch morgen. Das ist die dritte Scheibe. Jetzt kommt die vierte Scheibe. Ein Gebet der Genügsamkeit. Genügsamkeit. Ich habe extra versucht, ein bisschen komische Worte zu finden, wenn ihr euch wundert. Genügsamkeit. Also, es ist nämlich nicht nur das Gebet um alles, was ich brauche, und zwar jetzt und sofort, sondern es ist das Gebet um das Nötige, um die nötige Ration, die Ration, die für heute gut und wichtig ist. Nicht weniger und auch nicht mehr. Der Kirchentag in diesem Jahr hatte ja dieses Motto, so viel du brauchst. Und das war ein Satz aus der biblischen Erzählung von der Wüstenwanderung. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und Gott hat es täglich versorgt mit der nötigen Ration Manna, Brot vom Himmel. Aber es gab immer nur genug für den nächsten Tag. Immer nur so viel du brauchst. Man konnte es nicht sammeln und Vorrat sammeln, dann ist es schlecht geworden. Immer nur für den nächsten Tag. Gebetserhörung gibt es nicht auf Vorrat. Man kann die nicht einsammeln und einfrieren, um dann später irgendwann mal davon zu leben. Sondern es gibt sie für den nächsten Tag, für den nächsten Schritt, immer so viel du brauchst. Und deshalb ist dieses Gebet auch ein Gebet der Genügsamkeit. Es lehrt uns jeden Tag und jeden Schritt des Vertrauens in der Abhängigkeit von Gott zu gehen. Und nicht Gott wie einen Supermarkt zu behandeln, wo man einmal hingeht zum Großeinkauf, einmal in der Woche oder einmal im Monat das Auto vollpackt mit allem, was man so braucht und dann den Rest der Zeit sein eigenes Ding zu machen. Und deswegen ist es gut zu fragen, was ist das, was du heute brauchst? Was du jetzt brauchst für den nächsten Schritt? Das ist eine wichtige Frage, gerade in einer Zeit, die durch eine Kultur des immer mehr, immer schneller, sofort und immer besser geprägt ist. Durch den Wunsch nach Wachstum, wie viel und was auch immer es kostet, durch Fastfood und ultimative Sofort-Selbstbefriedigung. Ich habe es mal ausprobiert, wenn man bei Google tägliches Brot eingibt, kriegt man innerhalb von 29 Sekunden 922.000 Ergebnisse. So schnelle Reaktionen sind wir gewöhnt. Täglich Brot eingeben, 29 Sekunden, hast du alles. Und wir sind gewöhnt, so zu denken. Viele von euch wissen das schon, am Sonntag gibt es hier in der Unikirche einen besonderen Gottesdienst, der von der Greenpeace-Gruppe hier in Marburg mitgestaltet wird. Da geht es um solche Fragen nach den Grenzen unserer Konsum- und Wachstumsgesellschaft, um die Überproduktion von Lebensmitteln und dann die anschließende Vernichtung. Wir müssen so viel produzieren, dass in jedem Supermarkt immer alles da ist, und zwar mehr, als man braucht, von jeder Sorte. Und am Ende des Tages ist nur ein bisschen was davon gebraucht worden, der Rest muss irgendwann weggeschmissen werden. Ein Wahnsinn an Verbrauch, an nutzlosem Verbrauch, unter dem natürlich Leute an anderen Stellen der Welt leiden müssen. Aber es geht auch um solche Fragen wie die Spekulation mit Lebensmitteln, wo gar nicht mehr danach gefragt wird, wen ernährt eigentlich dieses Lebensmittel, sondern wem bringt es durch den Verkauf noch mehr Profit. Und ich glaube, dass es wichtig ist, beim Beten um das tägliche Brot auch über diese Fragen nachzudenken. Natürlich ist bei solchen Themen immer die Gefahr, dass man ganz schnell dabei ist, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, die da oben, die Bösen, die alles falsch machen. Und wir, die wir hier in der Kirche sitzen und beten, wir sind die Guten, die es richtig machen. Das ist aber dann die falsche Schiene. Sondern ich glaube, es ist gerade wichtig, bei diesem Gebet bei sich selbst anzufangen. Ich glaube, dieses Gebet holt diese Themen in unser persönliches Leben und fragt, wie ist denn mit deiner eigenen Haltung? Betest du um das, was du für heute brauchst, oder um immer mehr, immer schneller, immer besser? Und deswegen ist es so wichtig, dieses Gebet der Genügsamkeit. Ich bitte Gott um das, was ich für heute brauche. Ich bitte Gott für den nächsten Schritt. Ich bitte für meine derzeitige Lebenssituation. Und das ist ein wichtiges Gebet. Die nächste Scheibe, die wir uns abschneiden von diesem Gebet, ist die Scheibe der Gemeinschaftlichkeit. Ich habe hier auch versucht, nach Worten zu ringen. Man könnte sie auch die Scheibe das Gebet des Teilens nennen, das Gebet der Großzügigkeit, der Weitherzigkeit, der Mitverantwortung. Aber ich habe gedacht, Gemeinschaftlichkeit ist auch ein schönes Wort. Warum? Weil die Bitte eben nicht heißt, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist ein Gebet der Gemeinschaft. Wir beten als Gemeinschaft und wir empfangen als Gemeinschaft. Mit anderen Worten, alles, was du von Gott als Antwort auf dieses Gebet empfängst, ist nicht nur für dich persönlich, sondern es ist auch für andere. Und deswegen bewahrt uns dieses Gebet vor Individualismus, vor Selbstsucht. Es lädt uns ein, das zu teilen, was wir empfangen. Das Brot, das Gott dir gibt, das gibt er dir, um es mit anderen zu teilen. Wir hatten ursprünglich in diesem Gottesdienst überlegt, ob wir erzählen von dieser Aktion letzte Woche, haben aber jetzt nichts vorbereitet. Aber ich will es nur kurz erzählen, ich war selber nicht dabei. Aber einige aus dem Christustreff und anderswoher waren zusammen unterwegs letzten Freitag und waren zusammen auf den Lahnbergen und haben Blut gespendet und haben dafür Geld gekriegt. Und dann sind sie zurück in die Stadt und haben dieses Geld verteilt an verschiedensten Stellen. An Leute auf der Straße, die sehr überrascht waren, oder Leute, die irgendwo im Café saßen und denen plötzlich ihr Kaffee bezahlt wurde. Und oder Leute, die um Geld gebeten haben auf der Straße. An verschiedenen Stellen haben einfach das Geld weiter verschenkt. Und ich finde das eine super Idee, weil es natürlich ein doppeltes Teilen und Geben ist. Einmal teilt man etwas von seinem Leben, indem man Blut spendet. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Teil von uns. Und dann teilt man noch das Geld, was man dafür kriegt. Und ich finde das eine großartige Aktion, um diesen Gedanken, der in diesem Gebet drin steckt, weiterzugeben. Sprecht die Leute mal ruhig an, von denen ihr wisst, dass sie mit dabei waren. Die können euch da noch mehr erzählen. Der Joe zum Beispiel, der hier vorne die Gitarre spielt, der kann euch da noch mehr darüber erzählen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach ja, doch, gute Gelegenheit. Am nächsten Sonntag feiern wir das Erntedankfest. Noch eine gute Gelegenheit, über das Teilen nachzudenken und über das tägliche Brot. Wir wollen auch als Christustreff an der Stelle versuchen, etwas zu teilen. Wir wollen am Sonntag in unserem Gottesdienst, bitten wir euch, wenn ihr da hinkommt, dass ihr Lebensmittel mitbringt, die Gott euch geschenkt hat oder die ihr euch gekauft habt, weil Gott euch was geschenkt hat. Und dass ihr davon etwas teilt, dass ihr das mitbringt in den Gottesdienst. Wir wollen es da sammeln und hinterher weitergeben an die Marburger Tafel, dass andere Leute davon leben können und davon essen können. Herzliche Einladung an diesen Tag, wo wir auch über Dankbarkeit nachdenken, auch gleichzeitig über das Teilen nachdenken. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ein Gebet der Gemeinschaftlichkeit. Ein Gebet, das uns hineinnimmt in diesen Plan Gottes, dass er uns beschenkt, damit wir andere beschenken können. Das Brot, das wir von ihm empfangen, ist nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und jetzt noch die letzte Scheibe und dann gibt es Zeit fürs Gebet. Die letzte Scheibe, das Gebet um das tägliche Brot, ist auch ein Gebet der Erwartung oder der Empfangsbereitschaft. Diese Bitte ist ja die einzige im Vaterunser, die das Wörtchen heute enthält, also eine konkrete Zeitangabe. Da steckt eine gewisse Kurzfristigkeit darin. Nicht morgen, nicht irgendwann mal, sondern die Erwartung, dass Gott heute, hier und jetzt antworten kann und antworten wird. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, da kann auch eine Gefahr drin liegen, wenn wir immer erwarten, dass Gott alles, was wir wollen, sofort und jetzt und hier gibt. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Manchmal müssen wir auch warten oder wir bekommen etwas anderes als das, was wir erwartet haben. Aber es gibt die eine Bitte, die garantiert immer erhört wird. Und diese Bitte steckt, glaube ich, auch in dieser Bitte um das tägliche Brot ein bisschen versteckt mit drin. Denn Jesus selbst hat sich an anderer Stelle einmal als das Brot des Lebens bezeichnet. Er selbst ist das Brot, das vom Himmel kommt, so wie das Manna in der Wüste. Und er sagt, wer von diesem Brot isst, den wird nicht wieder hungern. Und die ersten Christen haben sich über diese Bitte des Vaterunsers sehr, sehr viel Gedanken gemacht, was sie wohl bedeutet. Vor allem deshalb, weil da ein sehr ungewöhnliches, ungebräuchliches Wort drin steckt. Das Wort, das wir einfach mit täglich übersetzen, das tägliche Brot, ist eigentlich ein ganz, ganz unbekanntes Wort. Es taucht in der gesamten griechischen Literatur der Antike nur an dieser einen Stelle in diesem Gebet auf. Und deshalb waren die ersten Christen sich schon ein bisschen unschlüssig, was es genau bedeutet. Die Kirchenväter haben darüber diskutiert und bis heute basteln die Ausleger daran. Wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann heißt es eigentlich so viel wie das Brot, das oben ist. Oder das von oben kommt, das oben auf ist, das von vorne kommt, das auf uns zukommt. All das kann es eigentlich heißen. Und das kann man natürlich auf verschiedene Weise übersetzen. Entweder das, was oben auf ist, das, was gerade dran ist. Deswegen das tägliche, das Brot, was für heute dran ist, die tägliche Ration, das, was oben drauf liegt. Oder auch das, was auf uns zukommt, also die Ration für morgen. Vielleicht auch das, was oben aufliegt, also das, was dringlich ist und was wir besonders brauchen. Aber manche Kirchenväter haben eben auch so übersetzt, das Brot, das von oben kommt, nämlich aus dem Himmel. Und sie haben in diesem Wort einen kleinen Hinweis versteckt gesehen, dass es hier um mehr geht als nur um Nahrungsmittel. Mehr als nur um das Brot, was wir anfassen können. Sondern um einen Vorgeschmack der kommenden Welt. Das, was auf uns zukommt, das Brot des Lebens, das Brot, was von oben kommt, die Teilhabe am himmlischen Festmahl. Und die können wir, glaube ich, heute schon erbitten und heute auch erleben. Wie? Indem wir unser Leben und unsere Hände vor Gott öffnen und darum bitten. Jesus sagt, wenn schon ihr, die ihr doch Menschen mit Fehlern und Macken seid, wisst, wie man seinen Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Und deswegen ist das Gebet um das tägliche Brot, glaube ich, auch ein Gebet der Erwartung. Der Erwartung, dass Jesus jetzt und hier und heute Abend dein Leben erfüllen kann. Mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Er selbst ist das Brot des Lebens und er lädt dich ein, von ihm zu nehmen. Es steckt also sehr viel drin in dieser einen Bitte. Ich habe versucht, ein paar Scheibchen abzuschneiden. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Das ist ein Gebet der Bedürftigkeit, mit dem du dein Leben offen und ehrlich vor Gott ausbreitest und ihm sagst, an welcher Stelle du ihn brauchst und wo du dich nach ihm sehnst. Es ist ein Gebet des Vertrauens, weil du dich mit deiner Bedürftigkeit in Gottes Hände gibst und sagst, ich vertraue dir, dass mein Hunger bei dir gestillt wird. Es ist ein Gebet der Dankbarkeit, weil du zurückblickst auf die Momente, wo du schon Gottes Hilfe in deinem Leben erlebt hast. Und es ist ein Gebet der Genügsamkeit, weil du nicht alles haben willst, sondern das, was du für diesen Moment brauchst. Es ist auch ein Gebet der Gemeinschaftlichkeit, weil das, was du von Gott empfängst, nicht nur für dich ist, sondern auch für andere. Und es ist zuletzt ein Gebet der Erwartung, weil Jesus heute und hier dein Leben erfüllen kann als das Brot des Lebens. Dass wir nicht nur seine Gaben erbitten, sondern den Geber selbst in unser Leben bitten. An welcher Stelle möchtest du heute beten? Wir werden gleich Zeit haben, zusammen singen und beten. Was ist für dich heute dran? Dass du Gott deine Bedürftigkeit ehrlich sagst, dass du einen neuen Schritt des Vertrauens tust, dass du vielleicht Genügsamkeit einübst und sagst, wo muss ich etwas loslassen, was mich bindet und festhält, oder dass du betest um mehr Gemeinschaftlichkeit, dass du lernst zu geben und zu teilen oder dein Leben einfach zu öffnen für den Heiligen Geist.